nicht so geklappt, wie es eigentlich sollte, aber hoffentlich eben einmaliges Problem. Wir haben heute den Abschnitt Kitissa, in dessen Mitte die Geschichte vom goldenen Kalb, die ja wahrscheinlich mehr oder weniger allen bekannt ist, kommt, wenn wir sehen, was davor kommt. Es ist zunächst eigentlich eine Unterbrechung der Beschreibung der Wohnstätte, die wir hatten, wo es um die Einsammlung des Sühnegeldes geht, dass dir gar nicht so klar ist, was hier eigentlich gesühnt werden muss. Es hat etwas zu tun mit der Musterung, dem Zählen des Volkes. Und wahrscheinlich steht da im Hintergrund, dass es ein Problem ist, das Volk zu zählen. Die Geschichte kommt im 2. Samuel-Buch am Ende der Herrschaft Davids vor, wo David das Volk zählen will. Und ihm das von Gott zum Vorwurf gemacht wird, dass er sich sozusagen nicht damit begnügt hat, zu wissen, dass er ein großes Volk regiert, sondern genau nachzählen wollte, wie viel das ist. Und das gilt irgendwie wohl zu sehr als ja, das Wohlwollen Gottes nachzuzählen. Jedenfalls endet das Ganze mit einer großen Plage und schließlich dann auch mit der Erwählung der Tenne von Arauna, wo David einen Altar errichtet, wo später dann der Tempel gebaut werden wird. Möglicherweise steht dieser Gedanke im Hintergrund, dass man ein Volk zählen will, es irgendeine Sühne dafür braucht. Allerdings der Zweck ist ein anderer, nämlich Geld zu sammeln für die Errichtung und für die weitere Erhaltung der Wohnstätte. Und im Unterschied zu dem, was wir bei den letzten beiden Abschnitten gesehen haben, geht es da nicht um freiwillige Gaben, dass jeder gibt, was er halt hat, sondern es sind Gaben, die fest sind, nämlich ein halber Schekel pro Person. Und das heißt auch ausdrücklich, egal ob die Leute arm oder reich sind, das ist, was gegeben werden soll. Und in der späteren rabbinischen Tradition ist das auch nicht etwas Einmaliges geblieben, sondern das war eine Verpflichtung, eine Summe, die eigentlich jedes Jahr gezahlt werden musste zu Reparaturen im Tempel. Darum gibt es auch in der Mischna einen ganzen Traktat, der Schekalim, eben die Schekel, heißt und der genau beschreibt, wie die eingesammelt werden. Und es ist auch immer am Schabbat vor dem Monat Adar, dem Monat, der Pessach vorangeht, dass auch dieser Abschnitt noch im Anschluss an die übliche Toralesung, die gerade dran ist, gelesen wird, dass man sozusagen etwa 6 Wochen vor Pessach daran erinnert, dass eigentlich Zeit ist, die Wege nach Jerusalem in Ordnung zu bringen, den Tempel dort Dinge zu reparieren, die repariert werden müssen, damit zu Pessach alles fertig ist. Also das wird natürlich, seit es keinen Tempel mehr gibt, wird dieser Schekel nicht mehr eingesammelt. Aber dadurch, dass es immer noch diese Bibellesung am Schabbat vor dem ersten Adar gibt, fängt damit eigentlich auch so im Bewusstsein die Vorbereitung auf Pessach schon an. Und von daher, obwohl es de facto diese Zahlung nicht mehr gibt, ist das so ein Symbol zu sagen, Pessach naht sich und man fängt an sich darauf vorzubereiten. Und nach diesem Abschnitt werden dann noch zwei weitere Einzelheiten, die mit der Wohnstätte zu tun haben, erwähnt, nämlich das Öl, mit dem das Heiligtum und seine Geräte gesalbt werden sollen, auch die Priester und danach die Beschaffenheit auch des Weihrauchs, der geopfert werden soll. Und beides sind Dinge, wo es eindeutig heißt, es ist verboten, die für andere Zwecke zu machen. Die dürfen genau in dieser Zusammensetzung so nur für das Heiligtum gemacht werden. Und es hat auch später im Talmud berichtet, dass es bestimmte Familien unter den Priesterfamilien gaben, die dieses Geheimnis, wie genau man das herstellt, von Generation zu Generation weitergegeben haben. Dann haben wir die Beauftragung, wer denn nun diese Wohnstätte bauen soll. Das Gott Bezalel ben Uri ben Hur aus dem Stamm Juda auswählt und noch weitere Handwerker, und von denen wird auch ausdrücklich gesagt, dass sie mit aller Weisheit, allen Kenntnissen, um alle diese Dinge zu bauen, ausgerüstet sein sollen. Und dann wird auch noch mal in Erinnerung gerufen, das Einhalten des Schabbat. Und das ist eben auch gerade in dem Zusammenhang wichtig, obwohl es ja wichtig ist, dieses Heiligtum zu bauen, damit Gott unter den Israeliten wohnen soll, ist es auch wichtig, den Schabbat zu halten. Also der Bau des Heiligtums verdrängt nicht den Schabbat. Und das ist auch der Grund, warum dann später die rabbinische Tradition, als sie definiert, was als Arbeit am Schabbat gilt, im Grunde genommen alle Arbeiten, die mit dem Bau der Wohnstätte zu tun hatten, als am Schabbat verbotene Arbeiten definiert. Und wir hören hier durchaus, ich meine, der Schabbat ist eigentlich was Schönes, sozusagen einen Ruhetag zu haben. Aber wir hören hier auch die ganz harte Drohung: Wer das nicht tut, der hat eigentlich keinen Platz mehr innerhalb der Gemeinde Israels. Und vielleicht gehe ich auch, das kommt auch noch mal im nächsten Wochenabschnitt, wenn es dann wirklich um die Errichtung der Wohnstätte geht, da wird auch noch mal der Schabbat erwähnt. Vielleicht bringe ich da noch einen Text, der auch noch mal auf dieses Thema eingeht. Und dann im Grunde genommen, nachdem wir von all diesen erhabenen Dingen oben auf dem Gipfel des Sinai gehört haben, die zwischen Gott und Mose geschehen, erfahren wir, was inzwischen unten am Fuß des Berges, wo alle zurückgeblieben sind, geschieht, nämlich dass die Israeliten das Gefühl haben, Mose ist jetzt schon so lange weg und wahrscheinlich kommt er auch nicht wieder. Und sie bekommen Angst, dass sie eben niemanden mehr haben, der sie leiten wird. Und sagen, wir wollen gehen zu Aaron, den im Grunde genommen seinen Bruder, den Mose als Stellvertreter zurückgelassen hat, und sagen ihm, mach uns einen Elohim, wir werden noch darauf zurückkommen, was das genau ist, der uns den Weg weiter weist. Und Aaron lässt das Gold einsammeln und stellt das goldene Kalb her, baut dann einen Altar davor, und am nächsten Tag fangen sie an, vor diesem Altar zu tanzen. Und das ist genau der Moment, wo dann Gott zu Mose sagt, das Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat schon sofort den richtigen Weg verlassen. Und das ist jetzt auch so der Streit zwischen Gott und Mose, der anfängt, wer hat denn nun das Volk aus Ägypten herausgeführt? Gott sagt zu Mose, das Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, und nach dem Motto, da ist Mose für zuständig. Und als Mose versucht, Gott zu besänftigen, sagt er zu Gott, es ist das Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, da bin ich nicht alleine für verantwortlich und wäre wahrscheinlich auch nie auf die Idee gekommen, das alleine zu machen. Und im Grunde genommen sagt schon Gott zu Mose, lass meinen Zorn entbrennen. Und im Hebräischen ist da diese kleine Partikel na, die besteht nur aus zwei Worten, dass Gott eigentlich zu Mose sagt, lass doch bitte meinen Zorn entbrennen. Und da sagt dann auch die rabbinische Auslegung zu, damit versteht Mose, dass eigentlich ja Gott ihn auffordert, was dagegen zu tun und einzuschreiten und gerade Gottes Zorn nicht ausbrechen zu lassen. Und das ist genau das, was Mose versucht, nämlich jetzt Gott zu besänftigen. Und er hat eigentlich zwei wesentliche Argumente. Das eine ist zu sagen, das kannst du dir nicht leisten wegen deines Ansehens, weil die Ägypter haben gesehen, du hast uns rausgeführt. Und wenn jetzt alle Welt erfährt, das Volk ist in der Wüste zugrunde gegangen, wird man sagen, du warst nicht in der Lage, es zu führen. Und man wird nicht mehr an die Macht Gottes glauben. Und das zweite Argument ist, du hast es Abraham, Isaak und Jakob versprochen, das Volk in das verheißene Land zu führen, und kannst jetzt einfach nicht dein Versprechen rückgängig machen. Und grundsätzlich sagt auch Gott, zumindest als Gesamtheit, dem Volk verzeiht. Und Mose geht jetzt hinunter zusammen mit Josua, hat die Tafeln, die mit Gottes Hand, wie es wirklich ganz stark beschrieben wird, die mit Gottes Hand geschrieben sind, die 10 Gebote, hat sie in der Hand, geht den Berg hinunter und sieht dann, was da unten los ist. Und in einem Zornausbruch schmettert er die Tafeln von sich und zerbricht sie. Und dann geht er in das Lager hinein, nimmt das Kalb, verbrennt es, vermischt die Asche mit Wasser und gibt es den Israeliten zu trinken. Also eine ganz schnelle Handlung, um dieses Kalb loszuwerden. Und danach kommt dann der Dialog mit Aaron, den er als den Verantwortlichen sieht und wo er ihn fragt, wie hast du das getan? Wir haben nachher noch einen Text, der im Detail auf diesen Dialog eingeht. Von daher, wo springe ich das jetzt? Und danach ruft Mose dann im Grunde genommen die auf, die Gott treu sind, zu sagen, sie sollen durch das Lager gehen und auch ihre engsten Familienangehörigen, wenn sie schuldig geworden sind, zu töten. Also es ist von daher auch irgendwo klar, Mose versucht und es gelingt ihm auch, das Volk als Ganze zu retten. Aber es gibt auch Leute, die verantwortlich sind, die bei dieser Aktion sterben. Und danach geht Mose zurück auf den Berg, um weiter Gott dazu zu überreden, dass er das Volk nicht verlässt und diese Sünde vergibt. Und was im Grunde genommen rauskommt, ist, dass Gott ja weitergeht, aber er nicht mehr selber mit dem Volk geht, sondern nur noch seinen Engel schickt. Und er sagt auch dazu, das ist letztlich zu eurem Besten, denn ihr seid ein hartnäckiges Volk, also wirklich einen harten Nacken zu haben, halsstarrig zu sein, heißt es da. Und wenn ich selber unter euch bin, dann wird mein Zorn irgendwann explodieren, wenn ihr was tut, was mir nicht gefällt. Und darum ist es eigentlich besser für euch, dass ich nicht in eurer Mitte sein werde. Aber weder die Israeliten noch Mose sind glücklich mit dieser Lösung. Und also zunächst mal müssen sie sich damit abfinden und das Volk trauert. Und Mose nimmt sein Zelt und stellt es außerhalb des Lagers auf. Und es wird dann auch das Begegnungszelt genannt. Und dort hat Mose eigentlich dauernden Kontakt mit Gott, aber es ist eben genau das Gegenteil von dem, was mit dem Bau der Wohnstätte bezweckt war, dass eben Gott gerade nicht inmitten des Lagers der Israeliten wohnt, sondern außerhalb, wo die anderen nicht hin können, wo also Mose im Moment der Einzige ist, der einen direkten Draht zu Gott hat. Und dann kommen nochmal lange Verhandlungen von Mose mit Gott, der auch zu Gott sagt, er will sein Angesicht sehen und Gott sagt ihm, kein Mensch kann mein Angesicht sehen und am Leben bleiben und von daher soll Mose dann eben nur die hintere Seite Gottes sehen und es kommt dann die große Gottesoffenbarung, wo Gott sich als der gnädige und barmherzige Gott offenbart und es wird dann nochmal ein Bund geschlossen, der sozusagen an die Stelle des gebrochenen Bundes vor dem Kalb tritt und da werden noch mal einige wesentliche Gebote erwähnt. Es sind vor allem diejenigen, die verlangen, wenn sie denn in das verheißene Land kommen, jede Form des Götzendienstes der Kanaaniter auszurotten, weil das eben auch wieder so als große Gefahr gesehen wird. Und auch die Feste, die drei Wallfahrtsfeste, die mit der Ernte auch verbunden sind, werden auch nochmal besonders in Erinnerung gerufen. Und danach steigt dann Mose wieder vom Berg hinab und es heißt dann, dass sein Antlitz strahlte, ohne dass er es wusste und alle haben Angst, weil er im Grunde genommen etwas von der Gottesgegenwart mitnimmt. Und solange Mose mit dem Volk spricht, legt er von daher eine Hülle über sein Antlitz, damit der Schein nicht zu groß ist, während er, wenn er mit Gott selber in der Hütte, in seinem Zelt spricht, auch ohne Hülle ist. Und es gibt ja viele Statuen oder auch Gemälde von Mose, die ihn mit Hörnern zeichnen. Das ist eigentlich ein Übersetzungsfehler, denn das ist dasselbe Wort im Hebräischen, Keren, das sowohl Horn als auch Schein bedeuten kann. Und auf die Weise, dass man eben dieses Kehre nicht als Schein, obwohl das eigentlich der logische Zusammenhang ist, denn wo sollten die Hörner herkommen? Das macht eigentlich keinen Sinn im Zusammenhang, dass auf die Weise eben auch zumindest in der Kunst diese Darstellungen des Mose mit den Hörnern am Kopf entstanden sind. Ja, und damit im Grunde mit dieser Situation, dass zunächst mal jetzt erst Mose nur wieder den direkten Kontakt hat, endet unser Wochenabschnitt, bis es dann im nächsten Abschnitt weitergehen wird, dass dann trotz allem ja die Wohnstätte gebaut wird. Ja, und ich dachte, es ist eigentlich schon die spannende Geschichte, ist ja wirklich die Frage des goldenen Kalbs und da ein paar unterschiedliche Ansätze zuzunehmen. Und ich habe jetzt erstmal einen mittelalterlichen von Ramban genommen, dem ganz wichtig ist zu betonen, das Kalb war natürlich eine Sünde, aber es war kein Götzendienst. Und das versucht er eben auch aus dem Kontext zu sehen. Also er fängt an mit dem Vers, also eben da, wo die Israeliten zu Aaron kommen und ihm sagen, Mose ist nicht mehr da, was soll werden? Das fängt ja damit an, Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeholt hat. Und das erklärt jetzt Ramban, was bedeutet das, aus dem Land Ägypten heraufgeholt, der uns den Weg gewiesen hat, auf dem wir hinaufgehen. Wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und jetzt kommt die Interpretation von Rashi, die Ramban zitiert. Jetzt brauchen wir viele Götter, die vor uns hergehen. Auf die vielen Götter kommt Rashi wahrscheinlich, weil das Wort Elohim ja ein Pluralwort ist, obwohl es oft auch in Singularbedeutung benutzt wird. Und jetzt, wie oft kritisiert Ramban die Interpretation von Rashi und sagt, und das geht nicht auf den Sinn der Schrift, sondern dieser Vers ist der Schlüssel, um die Angelegenheit des Kalbs und die Gedanken derer, die es machten, zu verstehen. Denn es ist bekannt, dass Israel nicht dachte, Mose sei ein Gott und er habe ihnen die Zeichen und Wunder aus seiner Macht getan. Und was bedeutet es, dass sie sagten, da Mose von uns fortgegangen ist, lasst uns einen Elohim machen? Und gerade auch, dass sie ausdrücklich sagten, einen Elohim, der vor uns hergeht, nicht, dass er ihnen Leben in dieser Welt oder in der kommenden Welt gebe, was eben ein richtiger Gott tun würde, sondern sie verlangten einen anderen Mose und sagten, Mose, der uns den Weg gewiesen hat von Ägypten bis hierher, dass ihr Weg nach seiner Anweisung durch Mose war. Und jetzt ist er uns verloren gegangen. Machen wir uns einen anderen Mose, der den Weg vor uns weisen wird nach seiner Anweisung durch ihn. Und das ist der Grund, dass sie erwähnten, Mose der Mann, der Ish, der uns heraufgeholt hat. Also sozusagen diese Zufügung des Wortes der Mann eben auch ein Beweis dafür ist, dass es nicht um einen Gott geht. Mose der Mann, der uns heraufgeholt hat, nicht der Gott, der uns heraufgeholt hat. Dass sie einen Gottesmann, Ish Elohim, brauchen. So kannst du auch die Antwort Aarons an unseren Lehrer Mose verstehen. Als Mose fragt, was hat dir dieses Volk getan, dass du eine große Sünde auf es gebracht hast? Seine Antwort war, sie sagten zu mir, steh auf, mach uns einen Elohim. Und ich sagte zu ihnen, wer Gold hat, nehme es ab und gebe es mir. Und ich werfe es ins Feuer. Und damit bringt Aaron Mose gegenüber eine Entschuldigung vor und sagt zu ihm, es möge der Zorn meines Herrn nicht entbrennen. Und damit würde er seiner Sünde nur eine weitere hinzufügen, wenn er sagen würde, dass sie von ihm einen Götzen verlangten und er ihn ihnen mit seiner Hand machte. Und wie kann dann sein Zorn nicht entbrennen? Und was für eine größere Sünde könnte es geben? Aber es ist so, wie ich sagte, dass sie das Kalb nicht verlangten, damit es ihnen ein Gott sei, der tötet und zum Leben erweckt und sie den Dienst an dieser Gottheit auf sich nehmen, sondern sie wollten, dass es ihnen anstelle des Mose ihren Weg weise. Und das ist die Entschuldigung Aarons. Er behauptete, sie sagten mir nur, dass ich ihnen einen Elohim machen solle, der vor ihnen hergehe an deiner Stelle, mein Herr, denn sie wussten nicht, was dir geschehen war und ob du zurückkehren würdest oder nicht. Und daher brauchten sie jemanden, der ihnen ihren Weg weisen würde, solange du nicht mit ihnen bist. Und wenn du vielleicht zurückkehren wirst, werden sie ihn verlassen und hinter dir hergehen, wie zu Beginn. So war es auch. Denn als das Volk Mose sah, ließen sie sofort vom Kalb ab, traten es und ließen zu, dass es verbrannt und seine Asche über dem Wasser verstreut wurde. Und keiner von ihnen protestierte dagegen. So siehst du auch, dass er sie nicht zurechtgewiesen und ihnen nichts gesagt hat, sondern als er ins Lager kam und das Kalb und die Tänze sah, flohen sie sofort von ihm. Und er nahm das Kalb, verbrannte es und gab es ihnen zu trinken. Und sie weigerten sich nicht. Und wenn es für sie ein Gott gewesen wäre, so passiert es nicht, dass ein Mensch zulässt, dass ein König und Gott im Feuer verbrannt wird, dass jemand ihre Abscheulichkeit vor ihren Augen verbrennt und sie ihn nicht steinigen. Die drei wesentlichen Argumente, die Ramban bringt, warum das Kalb eben kein Götzendienst ist, sondern eigentlich ein Leiter, der anstelle Mose die Führung durch die Wüste übernehmen soll, ist einmal, dass er sagt, das Volk sagt ja eben, es will einen Ersatz für Mose, den Mann haben, der uns heraufgeholt hat. Und dass Aaron sich eben versucht zu entschuldigen, damit, dass er sich bereit erklärt hat, dieses Kalb entstehen zu lassen und dass es als Entschuldigung nur Sinn macht, wenn er eben damit sagen will, ich wollte ja keinen Gott machen. Und als drittes eben, dass Mose ohne jeglichen Widerstand das Kalb zerstören und vernichten konnte. Und daraus anzunehmen ist, dass sie ihn nicht wirklich für einen Gott gehalten haben, sonst hätten sie um diesen Gott gekämpft. Das ist so im Wesentlichen die Argumentation, die Ramban bringt. Und ja, man merkt ja irgendwo schon, es ist etwas, ich weiß noch so ein bisschen, was nicht sein darf, was nicht sein kann, das darf nicht sein. Also er versucht sehr eindeutig, obwohl durchaus mit Argumenten aus den Schriftversen zu sagen, es handelt sich nicht um einen direkten Götzendienst. Ja, sind dazu Nachfragen, Überlegungen? Herr Dankowski.
Nur eine Frage, ist diese Meinung von Ramban eigentlich eine Einzelstimme geblieben oder hat er damit eine Tradition begründet, die von anderen Rabbinen aufgegriffen wurde?
Das ist sogar eine relativ starke Tradition und ich würde auch sagen, auch die Mehrheit der modernen Exegese würde eher in die Richtung gehen, dass sie keinen anderen Gott angebetet haben als den Gott Israels und das Problem eben eher ist, also entweder, dass sie diesen Ersatz für Mose halten oder dass sie diesen Gott in Form eines Bildes dargestellt haben. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass sie von dem Bilderlosen zu einem Bilderkult übergehen.
Dann hat sich der Müller-Maurer noch gemeldet.
Ja, ich habe also gelesen, hier in Exodus 32,5, da Aaron das gegossene Kalb sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist Jahwes Fest. Das widerspricht dem.
Das ist interessanterweise auch ein Vers, den Ramban in seiner Argumentation nicht bringt. Das zeigt, dass man es in unterschiedliche Richtungen interpretieren kann und das werden wir auch bei anderen Texten gleich noch sehen. Es ist also wirklich ein sehr komplexer Text, wo man unterschiedliche Argumente für anführen kann. Ja, und dann sieht es so aus, dass wir zum nächsten Text übergehen können. Damit kommen wir zu einem zeitgenössischen Forscher, Israel Knoll, der Professor Emeritus an der Hebräischen Universität, der in Israel ein sehr bekannter Bibelforscher ist. Einige seiner Sachen sind auch ins Englische übersetzt worden und der auch gerne weit ausholende, provokative Gedanken entwickelt, gerade was den Ursprung der Israeliten und den Auszug aus Ägypten angeht, aber das immer auch sehr auf sowohl auf biblische als auch auf allgemein orientalische Quellen stützt. Und eines seiner letzteren Bücher ist ein Buch, wo es eigentlich hauptsächlich um den Psalm 68 geht und er sich überhaupt mit Dichtung in der Bibel, wo es um die Geschichte vom Auszug aus Ägypten geht, befasst und er versucht, die in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Und ich habe jetzt hier nochmal so ganz knapp wirklich zusammengefasst, was für unseren Kontext des goldenen Kalbs wichtig ist. Und da geht es zunächst mal auch, Sie sehen es an den Seiten, ich habe hier was im Buch später kommt, vorgeschaltet, weil das für, denn er entwickelt den Gedanken halt in verschiedenen Schritten. Aber für uns ist jetzt zunächst mal zu wichtig zu verstehen, wo er sagt, wo überhaupt das Motiv vom Auszug aus Ägypten als wichtiges theologisches Motiv herkommt. Also natürlich gibt es auch die außerbiblischen Zeugnisse, die Wissen von Gruppen, möglicherweise eben auch semitischen Gruppen wie den Israeliten, die einerseits wohl zeitweise in Ägypten waren und die dann auch geflohen sind aus Ägypten und in das Land Kanaan gekommen sind oder auch Zeiten, wo die Ägypter im Grunde genommen über Kanaan geherrscht haben und in dem Sinne eine Versklavung unter die Ägypter da waren. Aber die Frage ist sozusagen, wann sind diese historischen Erfahrungen, die nach Meinung von Knorrell nicht eine Erfahrung der Gesamtisraeliten, sondern nur einer spezifischen Gruppe, die in Ägypten war, sind und wann wird das sozusagen theologisch relevant? Und was er dazu schreibt, ist, es scheint, dass die Geschichte von der Versklavung des Volkes Israel in Ägypten und seinem Auszug aus Ägypten in der Zeit Jerobeams ersonnen wurde und die Gründungsgeschichte des Königreichs Israel war, das zu dieser Zeit entstand. Wir haben ja nach dem biblischen Bericht zunächst den ersten König Saul, dessen Herrschaft nicht gelingt, dann an seine Stelle tritt David, der ein großes Reich erobert und das seinem Sohn Salomo vererbt. Heute sehr umstritten in der Forschung, ob es dieses Reich wirklich in dieser Größe gegeben hat. Und dann nach Salomos Tod, als sein Sohn Rechavam an die Regierung kommt, muss er im Grunde genommen die Unterstützung der einzelnen Stämme Israels nochmal neu bekommen. Und es wird berichtet im ersten Buch der Könige von einer Versammlung der Stämme in Sichem, dem heutigen Nablus, wo die Vertreter der Stämme zu Rechabeam sagen, dein Vater hat uns mit harter Hand geführt, also im Grunde haben uns unterdrückt. Erleichtere das Joch, das auf uns liegt, und dann sind wir bereit, dir zu dienen. Und dann heißt, und Rechabeam bittet sich 3 Tage Bedenkzeit aus, berät sich zunächst mit den alten Beratern seines Vaters, die ihm sagen, ja, wenn du klug bist und das annimmst, dann werden sie dir treu dienen. Und dann heißt es, und er berät sich mit den jungen Leuten, die mit ihm aufgewachsen sind, und die sagen, auf gar keinen Fall, du musst ihnen zeigen, wer hier der Herr ist, und sag ihnen, ich werde euch mit ein noch härteres Joch auflegen, als es mein Vater getan hat. Und das ist genau das, was Rechavam dann den Stämmen sagt. Und die sagen, nein, danke, dann gehen wir eben in unsere Zelte zurück. Wir lassen uns das nicht bieten. Und es kommt dann Jerobeam, von dem erzählt wird, dass er eigentlich ein Offizier Salomos war und auch den Tempelbau und andere Bauarbeiten mit beaufsichtigt hat, aber sich dann zerstritten hat und nach Ägypten geflohen ist. Und dieser Jerobeam kommt zurück und wird dann der erste König des Nordreiches Israel, das sich von Jerusalem und Judäa abspaltet. Und worauf jetzt Knäuel ausgeht, ist im Grunde genommen zu sagen, wenn wir genau den biblischen Text lesen, wird Salomo bei all seiner Weisheit und all seiner Pracht eigentlich durchaus auch als einen unterdrückender Herrscher dargestellt, der nämlich seinen Tempel mit Fronarbeit hat errichten lassen und der Steuern erpresst hat. Und von daher ist er im Grunde genommen ein eigener Pharao in gewisser Weise. Und letztlich dieses Bild Salomos dann in den Pharao des Buches Exodus kommt und Jerobeam damit der Befreier parallel zu Mose wird. Also das steht im Hintergrund. In dieser Theorie von Knoll. Und er schreibt dann weiter, diese Geschichte hatte mit den religiösen Änderungen, die Jerobeam einführte, zu tun. Dem Fest im 8. Monat und den goldenen Kälbern. Wo es dann nämlich heißt, dass er, weil er nicht wollte, dass seine Untertanen weiter in den Tempel von Jerusalem gehen, an den Reichsgrenzen, eben an Bethel nördlich von Jerusalem und in Dan an den Jordanquellen goldene Kälber aufstellt. Und das ist eben genau das, was auffällig mit unserer Geschichte sich verbindet. Und so schreibt Knoll weiter, so wie diese Änderungen kultische Einrichtungen begründen wollten, die ein Ersatz des Jerusalemer Tempels und Kultes sein sollten, so diente die Geschichte vom Auszug aus Ägypten als Ersatz für die Erwählung Jerusalems und des Hauses David, die die Gründungsgeschichte des Königreichs Juda waren. Die Ideologie von Jerusalem verlieh den Gestalten Davids und Salomos als derjenigen, die von Gott erwählt worden waren, um in der heiligen Stadt Jerusalem, die ebenfalls von Gott erwählt worden war, zu herrschen, Nachdruck. David war es, der das Volk Israel von der Unterordnung unter die Philister, die schlimmen und grausamen Feinde, befreit hatte. Demgegenüber verlieh die nordisraelitische Ideologie der religiösen Bedeutung der beiden goldenen Kälber, die in den Tempeln an den Grenzen dieses Königreichs aufgestellt wurden, Nachdruck. Gegenüber der Gestalt Davids, des Befreiers vom Joch der Philister, wurde der Gestalt Jerobeams, des Befreiers vom Joch Salomos, Nachdruck verliehen. Die Ähnlichkeit zwischen Jerobeam und Mose, dem Befreier vom Joch Ägyptens, verlieh Jerobeams Gestalt historische Tiefe und eine religiöse Stellung. Das ist zunächst natürlich mal eine positive Sicht Jerobeams, die wir in der Bibel so nicht mehr finden, sondern es ist die große Sünde des Abfalls. Aber das ist natürlich schon eine spätere judäische Redaktion. Und Knoll erzählt jetzt weiter dann, wie es eben dazu kam, dass der Gott Israels als Kalb dargestellt worden ist. Aus der Bibel ergibt sich, dass der Gott Israels im Nordreich, dem Königreich Israel, in der Gestalt des Kalbes dargestellt wurde. Ein zentraler Kultort des Gottes Israels in der Gestalt des Kalbes war der Tempel in Bethel. Es ist auch möglich, dass die Geschichte im Buch Exodus über den Kult des Kalbes sich vor allem gegen den Kult richtet, den Jerobeam in Bethel begründete. Wie einige Forscher betont haben, gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen Aaron, der in Exodus 32 das Kalb herstellt, und Jerobeam. Die auffälligste sind die fast identischen Namen der beiden Söhne, die diese beiden Gestalten hatten. Nadav und Abihu, die Söhne Aarons, und Nadav und Abija, die Söhne Jerobeams. In beiden Fällen starben diese Söhne jung. Daher schlugen Forscher vor, dass die Gestalt Aarons in der Geschichte vom Kalb in der Tora die historische Gestalt Jerobeams repräsentiert. Und dass diese Geschichte die Position prophetischer Kreise im Nordreich, die gegen den Kult des Kalbes waren, widerspiegelt. Wie bereits in der Forschung vorgeschlagen wurde, scheint es, dass der Kult des biblischen goldenen Kalbs mit dem Gott Sin, dem Gott Charans, zu tun hat. Der Mondgott Sin wurde in Gestalt eines Rindes dargestellt. Die Hörner des Rindes symbolisierten die Mondsichel, die zu Beginn des Monats erscheint. Im babylonischen Mythos wurde Sin als Sohn Enlils, des Himmelsgottes, gesehen. Daher wird er in der babylonischen Dichtung als das Kalb Enlils bezeichnet. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Ursprung des Kults des Kalbs in Israel im Kult des Gottes Sin, der in der Stadt Charan, aus der die Väter der Nation kamen, bestand, liegt. Denn wir haben ja von Abraham gehört, dass er schließlich von Haran kommt. Psalm 68 bezeugt die Verschmelzung von Sin Sinai mit JHWH, dem Gott Israels. Da haben wir nämlich diesen Vers, der normalerweise in deutschen Übersetzungen anders übersetzt wird. Die Erde wurde erschüttert, auch die Himmel troffen vor Gott. Und die wörtliche Übersetzung ist eben wirklich, das ist Sinai vor Gott, dem Gott Israels. Die Übersetzungen setzen meistens schon voraus, dass es sich um den Berg Sinai handelt. Aber von der Syntax her ist es eigentlich klar, dass es ein Name ist, der diesem Gott gegeben wird. Und erst in einem zweiteren Schritt in anderen Dichtungen dann dieser Gott Sin Sinai zu dem Berg Sinai, wo die Offenbarung stattgefunden hat, wird. Und Knoll schreibt dann weiter: In dem Moment, wo Sin mit dem Gott Israels verschmolz, wurde das Kalb zum Symbol JHWHs. Daher setzten auch die Eiferer für seinen Kult, wie der König Jehu, der den Kult des Baal bekämpfte, den Kult des Kalbs fort, der in ihren Augen als der richtige Weg seiner Verehrung galt. Die Kreise jedoch, die den Kult des Kalbs ablehnten, wollten die Göttlichkeit Sins und seines kultischen Symbols des Kalbs zurückdrängen. Die Betonung, dass das Kalb, das Symbol Sins Sinais, an der Spitze des Lagers voranging, findet sich auch in der Geschichte vom biblischen Kalb. Dort heißt es, dass das Volk von Aaron verlangte: Mach uns einen Elohim, der vor uns hergeht. Und von dem Kalb wird gesagt, dies ist dein Elohim Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeholt hat. Und tatsächlich finden wir in den Kulturen Nordsyriens und Anatoliens Gestalten eines Stieres oder eines Kalbs, die auf die Spitze einer Stange oder eines Banners gesteckt wurden und so von Ort zu Ort getragen und hinübergebracht werden konnten. In einem Kunstwerk aus der Stadt Mari in Nordostsyrien wird eine Gruppe von Personen bei einem Kriegszug oder einer kultischen Prozession dargestellt und an ihrer Spitze steht eine Gestalt, die ein Banner trägt, auf dem sich die Gestalt eines Stieres oder Kalbes befindet. Wie es der Exeget Otto Eisfeld vermutet hatte, scheint es, dass man so das biblische goldene Kalb verstehen muss. Eine bewegliche Gestalt, die auf der Spitze eines kultischen Banners getragen wird. Ja, also hier haben wir natürlich, also eine sehr, sehr komprimiert habe ich es natürlich hier zusammengestellt, es war die eine Theorie, die versucht, auch dem Auszug aus Ägypten einen Hintergrund zu geben und auch ja, eine historische Motivation für diese ganze Geschichte vom Kalb zu finden und zu sagen, eigentlich wird hier in die Zeit des Sinai etwas rücktransportiert, was ein Konflikt zwischen dem Nord- und dem Südreich und auch innerhalb des Nordreiches über die Frage war, in welcher Gestalt wird der Gott Israels verehrt. Ja, sind dazu Fragen, Anmerkungen?
Sehe ich jetzt nicht.
Ja, Herr Müller-Mara.
Ah.
Ja, das Ganze ist jetzt natürlich ziemlich irritierend, sage ich mal, weil es ist doch eine schwere Darstellung, weil wir fragen uns jetzt, wer ist dann eigentlich in der Wüstenwanderung vorangegangen? Die Wolke oder das Kalb?
Die Position von Knoll wäre zu sagen, dass es eben gar nicht in der Geschichte vom Kalb im Buch Exodus eigentlich gar nicht darum geht, etwas Faktisches über die Wüstenwanderung zu sagen, sondern dass sich hier widerspiegelt ein viel späterer Konflikt. So. Und das gebracht wird und hier im Grunde genommen ein Streit gebracht wird. Und da wäre es dann wirklich eher der Streit, wäre. In welcher Gestalt hat der Gott Israels die Israeliten in der Wüste begleitet? Also es eigentlich keinen Streit darüber gibt, dass es um welchen Gott es sich handelt, sondern ob es in Ordnung ist, ihn in Form eines Kalbs darzustellen, wo Jerobeam und die Könige des Nordreichs offensichtlich der Meinung waren, dass das in Ordnung ist, eben das als Symbol auch das von dem Mondgott übernommen wurde zu sehen und wo so wie wir es auch heute eben in den biblischen Texten haben, wo ja an den Kälbern Jerobeams eine große Kritik geübt wird, dass es aber auch prophetische Kreise gab, die sich eben nachher auch in der biblischen Redaktion durchgesetzt haben, die gesagt haben, man kann den Gott Israels nicht in Form eines Kalbes darstellen, sondern es ist eben auch das Bildverbot und in dem Sinne würde dann, was Sie gesagt haben, die Wolkensäule wohl passender sein dafür als das Kalb.
Ja, weil die kritische Frage hier bei dieser Geschichte ist ja, sind die Israeliten von Gott abgefallen oder haben sie nur gegen das Bilderverbot gesündigt? Man darf nicht vergessen, dass die Strafe, die man ihnen jetzt ja aufgebürdet hat, 3000 Leute waren.
Ja, das ist allerdings hier wäre die Konsequenz zu sagen, dass es ein Vergehen gegen das
Ja,
Bilderverbot ist.
ja,
Dass es eigentlich
ja.
keine Diskussion darüber gibt, wer der wahre Gott ist, sondern die Frage, wie man ihn darstellen darf.
Ja, was aber keine Strafe in dieser Höhe rechtfertigt an für sich.
Auch in der biblischen Auslegung eigentlich schon. Auch sich von dem Gott Israels ein Bild zu machen, ist ja auch eines der Gebote, eines der 10 Gebote, gilt auch als ein todeswürdiges Vergehen, durchaus ja. Das,
Genau, der hat aber gerade vor 3 Minuten dann in den 10 Geboten gesagt, du sollst nicht töten.
Das ist, erstens ist auch, ist eigentlich falsch übersetzt. Das muss nämlich heißen, du sollst nicht
Sollst nicht
morden.
morden,
Das ist
ja, okay.
nochmal was anderes ist. Und dass Gott das Recht hat, die Todesstrafe zu verhängen, ist natürlich keine Frage. Und dass eben die auch im Grunde genommen Generationen auch von Christen, die die 10 Gebote anerkannt haben. Bei Juden war es weniger relevant, weil sie nicht die politische Macht hatten, die Todesstrafe zu verhängen. Aber es war eigentlich lange Zeit nie strittig, dass es gerechtfertigte Gründe gibt, eine Todesstrafe zu vollziehen und durchaus auch für kultische Vergehen. Das ist so, ich habe auch ich meine Schwierigkeiten mit. Es ist nicht einfach und es gibt durchaus auch die rabbinische Tradition tut sich schon schwer damit, denn eigentlich in dem Mishnah-Traktat Sanhedrin, der sich auch unter anderem mit der Todesstrafe befasst, schaffen sie es eigentlich, die Prozedur so kompliziert zu machen, dass es de facto nicht möglich ist, mehr die Todesstrafe zu verhängen. Weil die ganzen Fragen, die den Zeugen gestellt werden, alle Bedingungen, die gestellt werden, und es gibt auch irgendwo an einer anderen Stelle gibt es auch die Aussage von Rabbi Akiva, der sagt, wenn ich Mitglied des Sanhedrin gewesen wäre, wäre nie die Todesstrafe vollzogen worden. Also man merkt auch bei den Rabbinen schon, dass sie nicht glücklich damit sind. Aber sie müssen, sie können
Ja.
das, oder sie wären nicht bereit, sozusagen das Gebot abzuschaffen, aber sie finden eben Wege, es undurchführbar zu machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wie man ja, einerseits der Tradition treu bleibt und andererseits vielleicht doch was ganz anderes macht. Das sehe ich immer mehr als die Weisheit der Rabbinen, was wir auch schon ein bisschen als die mündliche Tora gesehen haben, dass man eigentlich eine Revolution macht, indem man sich der Tradition verbindet, darstellt. Das haben sie sehr effektiv gemacht, würde ich sagen.
Dann hat sich die Frau Fricke noch gemeldet.
Ja, für mich gibt es schon noch was. Es gibt ja eigentlich einen Zweifel. Einerseits kommt Moses wieder, andererseits ja, ist dem Gott schon wirklich so zu trauen, weil wir wollen den Mose haben, den Mann, den Führer. Der Mose ist ja zu Gott hochgegangen, um die Gebote zu bekommen. Und wenn man an den Ursprung der Geschichte zurückgeht, ist das schon ein Zweifel, finde ich, ihm zu folgen. Also nicht nur Ersatzstandarte sich zu machen, die vorherzieht, sondern ja, und da kommt natürlich auch Aaron ins Spiel, der dann auch nicht, denke ich, so glaubensfest war zu sagen, ja, der kommt wieder, ne? Der ist vielleicht zu Gott und keiner darf ihm folgen, aber er kommt halt wieder. Also ich finde es trotzdem eine sehr schöne Erklärung, die ich so nie hatte mit dem goldenen Kalb. Das ist schon sehr interessant, darüber nachzudenken. Danke.
Ja, es ist sicher eine schwierige Frage, also sozusagen, wir haben vorher als Leser gehört, dass Mose 40 Tage und Nächte auf dem Berg war. Aber wir wissen nicht, hat Mose den Israeliten gesagt, ich gehe jetzt für 40 Tage, dass sie also damit, oder ist er einfach gegangen und sie haben keine Ahnung, wie lange das Ganze dauern soll. Da gibt es auch unterschiedliche Auslegungen für, ob sie eigentlich wussten, dass es 40 Tage waren und dann haben sie die aber falsch berechnet und gedacht, die wären schon zu Ende und sie waren noch nicht zu Ende. Da gibt es auch manche, die das sagen, oder es gibt auch einen Midrasch, der sagt, dass der Satan ein Bild vorgaukelt, das den angeblich toten Mose zeigt. Und von daher das Volk dazu kommt zu denken, Mose ist gestorben. Also wirklich diese Frage, was passiert da eigentlich? Das ist eine gar nicht einfache Sache. Und wir hatten ja auch vorher schon gesehen, direkt nach dem Durchzug durchs Schilfmeer, das Volk hungert sofort, hat sofort Durst. Es wird eigentlich sofort von Gott auf die Probe gestellt. Und dieses Verschwinden des Mose ist vielleicht auch eine Probe, wie sie damit umgehen können.
Ja, danke.
Ja, dann habe ich jetzt noch einen ziemlich langen Text von Elia Leibowitsch, dem Sohn von Jeschajahu Leibowitsch, den wir ja auch schon ein paar Mal hatten. Und der hat mich einfach so fasziniert, weil er mir irgendwie für unsere heutige Situation in Israel auch so wahnsinnig passend erschien. Und Sie sind auch eingeladen, natürlich das auf weitere gesellschaftliche Situationen zu übertragen. Ich glaube, ich lese den mal in zwei Hälften vor. Das kommt eigentlich erst ein theoretischer Abschnitt, wo er von einem anderen Artikel ausgeht. Und der zweite Teil ist dann wirklich eine ziemlich genaue Auslegung der Verse des Dialoges von zwischen Aaron und Mose und was überhaupt Aaron getan hat. Also ich glaube, damit ich nicht so lange an einem Stück lese, werde ich erstmal den ersten Teil lesen und dann eine kurze Pause machen. Priester und Prophet ist der Titel eines bekannten Artikels des Schriftstellers und Publizisten Achata Arm, Asher Zvi Ginsberg, der auch einer von den wichtigen zionistischen Denkern ist, aber Zionismus eher als eine Form eines kulturellen Zentrums im Land hier gesehen hat. Sehr wahrscheinlich sah Achata Arm, als er seinen Artikel schrieb, vor seinem geistigen Auge Mose zusammen mit den anderen Propheten Israels als der Vertreter der Gestalt des Propheten in seinem Artikel und Aaron zusammen mit anderen Priestern und verschiedenen Priesterfamilien, die in der Geschichte Israels auftraten, als Vertreter der priesterlichen Führungsgestalt. Nach Achata Arm sind der Priester und der Prophet zwei Typen einflussreicher Personen in der Gesellschaft. Sie sind Führungsgestalten in der Gesellschaft, sei es, dass sie ihre offiziellen Machthaber sind, sei es aufgrund ihres Einflusses im Großen oder im Kleinen. Der Prophet ist eine Führungsgestalt, die die ganze gesellschaftliche Kraft, die ihm zur Verfügung steht, anwendet, um die Gesellschaft in Richtung absoluter Gerechtigkeit und Ethik, so wie er sie sieht, zu bewegen. Seine Kraftaufwendung richtet sich immer auf das, was er als das ethisch Beste versteht, unabhängig von anderen Kräften, die gleichzeitig in der Gesellschaft wirken. Der Priester ist eine Führungsgestalt, die ihre Kraft nach dem Ausgleich aller Kräfte, die in der Gesellschaft wirken, ausrichtet. Der Priester richtet sich nicht nach etwas, das seiner Auffassung nach gut ist, aus, sondern wendet seine Kraft in der Richtung an, in die der Ausgleich aller anderen Kräfte in der Gesellschaft weist. Achata Arm gibt keine Beurteilung oder wertschätzende bzw. kritische Bemerkungen über die beiden Typen der Führungspersönlichkeiten, die er beschreibt. Im Gegensatz zu ihm ist der biblische Verfasser in seiner Einschätzung der beiden Arten von Führung nicht neutral, vor allem nicht in der Gegenüberstellung der Brüder Mose und Aaron. Er ist nicht bereit, sich mit der priesterlichen Führung abzufinden. Die Gestalt Aarons ist der literarische Ausdruck der Kritik, die er in einer Führung übt, die dem Willen des Volkes in der vereinfachten Bedeutung dieses Ausdrucks folgt. Die Tora kritisiert die Führungsgestalt, die ihre Entscheidungen nach Meinungsumfragen fällt. Sie ist gegen eine Herrschaft, die auf dem Bestreben, das Volk zufriedenzustellen, beruht. Eine solche Position scheint der demokratischen Idee entgegengesetzt zu sein. Denn dies ist ein Regime, das sich dadurch auszeichnet, dass es der höchste Ausdruck des Volkswillens ist. Der demokratische Herrscher ist ein Herrscher, der den Willen des Volkes kennen und gemäß dieses Willens handeln will. Der Priester nach dem Schema Achata Arms ist exakt die Führungsgestalt, die nach diesem Grundsatz handelt. Der biblische Verfasser akzeptiert dies nicht, obwohl die seiner Auffassung nach wünschenswerte Herrschaftsform mehr als jeder anderen dem demokratischen Regime nahe kommt. Aber die Tora fasst dieses Regime und die Art, wie ein demokratischer Herrscher handeln soll, weniger vereinfachend auf. Die Geschichte von Mose und Aaron bringt ein tieferes Verständnis des richtigen Verhältnisses zwischen dem momentanen Willen einer Menschenmasse und dem Besten der Gesellschaft, zu der diese Masse gehört, zum Ausdruck. Eine ihren Namen verdienende Führung kennt den wahren Willen der Volksmasse, die sie leitet, auf komplexere und tiefere Weise. Es gibt zwei Hauptgründe, warum die priesterliche Führung ein Unglück für das Volk werden kann. Ein Grund ist, dass nach der Auffassung, die in der Tora zum Ausdruck kommt, die gesammelte Stoßrichtung aller gesellschaftlichen Kräfte, wenn diese nicht nach Einsicht und Ethik, sondern nach irgendeinem Ausgleich dessen, was man heute die Kräfte des Marktes nennt, ausgerichtet ist, normalerweise in die Richtung der negativen Hälfte des gesellschaftlichen Bereichs gehen wird. Dieser Gedanke kommt in einem knappen, schwerwiegenden Vers im Buch Genesis im 6. Kapitel zum Ausdruck. Und er sah, dass das Böse des Menschen auf der Erde groß war und aller Trieb der Gedanken seines Herzens jeden Tag nur böse war. Aber der Schaden und die Gefahr in der priesterlichen Führung ist noch größer. Die bloße Anpassung der Führungsgestalt an die in der Öffentlichkeit herrschende Tendenz hat einen entscheidenden negativen Einfluss auf die Ausrichtung der gesammelten Stoßrichtung selber. Sie lenkt sie noch weiter in Richtung des negativen Pols. Und auch dafür gibt es zwei Gründe. Das bloße Halten der Zügel der Herrschaft gibt einer Führungsgestalt, auch wenn sie über keine Ausstrahlung verfügt, großen Einfluss auf das, was sehr viele Glieder der Gesellschaft bevorzugen. Wenn daher die Führungsgestalt sich auf die Seite von Tendenzen stellt, deren gesammelte Stoßrichtung negativ ist, wird dies dazu führen, dass viele Menschen im Volk ihre Vorlieben in eine negativere Richtung ändern werden. Mehr noch, die Ausübung ihres Einflusses in die ausgleichende Stoßrichtung wird vor allem dem Willen der Führungsgestalt dienen, die Fortdauer ihrer Herrschaft zu garantieren und dies auf Kosten von Schäden für die Gesellschaft als Ganze und ihre einzelnen Glieder. Dies ist das gesellschaftlich-ethische Verständnis des biblischen Verfassers und er bringt es auf seine literarische Weise zum Ausdruck. Er tut dies durch die Wahl der Details in den Handlungen und den Dialogen, die er dem Leser in der Geschichte von der Sünde des goldenen Kalbs vorlegt, in Kapitel 32 des Buches Exodus. Ja, das ist der einleitende Teil sozusagen, wo Leibowitz mehr nach Achata Arm den Unterschied zwischen priesterlicher und prophetischer Führung erklärt. Sind da Nachfragen, Gedanken zu? Ja, sonst sehen wir uns vielleicht einfach an, wie das jetzt weiter auf den Text angewandt wird. Also das sind jetzt im Kapitel 32 bei Vers 1. Bereits im ersten Vers lässt der Verfasser uns etwas von dem Hintergrund, der der Herstellung des Kalbs voranging, verstehen. Sicher verging eine gewisse Zeit von dem Moment an, in dem der Gedanke, den Gott des Berges Sinai zu verlassen und andere Götter anzunehmen, im Gehirn eines derer im Lager Israels aufkam. Bis dahin, dass dieser Gedanke zu einer Massenbewegung wurde, die Druck auf die Führungsgestalt ausüben konnte. In dieser ganzen Zeit saß Aaron tatenlos da und tat gar nichts. Er hatte keinerlei Aufmerksamkeit für das Knistern im Volk. Entweder weil er sich verschloss oder weil er die gesellschaftliche Situation nicht richtig las. In jedem Fall machte sich Aarons Präsenz nach außen nicht bemerkbar. Besonders zeigt sich, dass die Führungsgestalt der Welle der nationalreligiösen Revolution, die sich im Volk zu entwickeln begann, nicht widersprach und nicht versuchte, sie aufzuhalten. Zweifellos hat sein tatenloses Dasitzen die Revoltierenden ermutigt. Und da jede Form von Einmischung von Seiten der Führungsgestalt fehlte, gelang es ihnen, das Herz der Masse zu erobern. Der Verfasser enthüllt uns diesen ganzen dynamischen Hintergrund in einem Wort, das er der Masse in den Mund legt. Steh auf, ruft die Masse ihm zu. Das heißt, bis zu diesem Moment war von Aaron nichts zu sehen. Vers 2 zeigt uns, dass sich Aaron, abgesehen von seinem Nachgeben angesichts des Drucks der Masse, aktiv für die Aktion mobilisieren ließ, Anweisungen gab und eigene Maßnahmen veranlasste, wie genau die Besteuerung, die die Herstellung des Kalbs finanzieren sollte, durchgeführt werden solle. Vers 5 zeigt wieder in zwei Worten die Natur der Führung Aarons, die der Archetyp der Eigenschaften des Priesters von Achata Arm ist. Vers 4 sagt, dass die Identifizierung des goldenen Kalbs mit dem Gott Israels spontan im Volk geschah. Vers 5 beginnt mit den Worten, und Aaron sah. Und erst danach heißt es, und er baute einen Altar. Nachdem Aaron sieht, wohin der Wind in der Masse weht, schließt er sich ihm an und fügt seine Macht und seine Autorität hinzu mit einer Handlung in derselben Richtung, die er im Verhalten des Volkes identifizierte. Also hier sieht man natürlich auch, Elia Leibowitz geht eindeutig in die Richtung zu sagen, das ist wirklich ein Abfall von dem Gott Israels und es ist ein anderer Gott, der jetzt verehrt wird. Das ist eben auch eine Tradition, die es gibt. Parallel zu den Vorgängen im Lager Israels, das zu Füßen des Berges Sinai lagert, bekommt Mose auf dem Gipfel des Berges selbst von Gott die beiden Bundestafeln. In Vers 7 bis 14 des Kapitels wird erzählt, dass Mose auch von der Kulturrevolution erfährt, die sich genau gleichzeitig in seinem Volk ereignet. Vers 15 bis 16 beschreiben Moses königlichen Abstieg vom Berg am Ende der 40 Tage. Die beiden folgenden Verse erzählen einen kurzen Dialog zwischen Mose und Josua bin Nun, der Mose bei seinem Abstieg vom Berg begleitet. Josua begreift noch nicht die volle Bedeutung der Ereignisse, die sich unten im Lager Israels abspielen. Und dann kommt der Augenblick, in dem die Information, die Mose über das Geschehen im Lager hat, von einem Gehörten zu einem gesehenen Zeugnis wird. Diese Verse, die das Handeln Moses angesichts seiner Volksgenossen, die sich jetzt an seiner Seite befinden, beschreiben, müssen mit den Versen, die das Handeln Aarons exakt denselben Leuten gegenüber beschreiben, gelesen werden und ihnen gegenübergestellt werden. Mose ist tatsächlich der Archetyp des Propheten Achataams. Er handelt nach seiner inneren Wahrheit. Er handelt allein, ohne Hilfe und ohne Bitte um Hilfe. Und sicher angesichts von entschlossenem Widerstand und Protest aus allen Reihen des Volkes. Ganz andere Interpretation als Ramban, der gesehen hat, dass sie eigentlich gar keinen Widerstand geleistet haben. Aber Leibowitz spürt hier einen zumindest inneren Widerstand. Was ihn leitet, ist nur der ethische Imperativ, so wie er ihn versteht. Und es gibt nichts in der Gesellschaft, das ihn von der direkten Ausrichtung auf das ethisch-nationale Gute, wie er es auffasst, ablenkt. Moses erste Reaktion in dieser zerbrechlichen Situation, in der er die Nation findet, ist die Durchführung einiger sofortiger Handlungen, die den kulturellen Niedergang, der zu einem geistigen nationalen Unglück führt, aufhalten. Erst nach dieser Korrektur befasst sich Mose damit zu untersuchen, wie das Volk in diese zerbrechliche Situation geraten ist. Und Mose, das heißt der biblische Schriftsteller, hat keinen Zweifel daran, an wen er sich bei seiner Nachforschung wenden muss. Obwohl er noch nicht weiß, welcher Druck auf Aaron ausgeübt wurde, zögert er nicht festzustellen, dass Aaron die Sünde über das Volk gebracht hat. Denn er ist die Führungspersönlichkeit. Aaron beginnt mit dem Versuch, die Schuld von sich abzuschieben. Nicht ich, sagt er in Vers 22, sondern das Volk ist schuld. Dann beginnt er Mose zu erzählen, was während dessen Abwesenheit im Lager vorgefallen ist. Der ganze Bericht Aarons über die große religiös-kulturelle Revolution, die über das Volk gekommen ist, beschränkt sich auf den kurzen Vers 24. Aus ihm ergibt sich, dass alles, was geschehen ist, von selbst geschehen ist. Ich, Aaron, hatte fast keinen Anteil am Geschehen. Aaron versucht, die Tatsache seiner vollen Beteiligung an der Aktion des goldenen Kalbs zu verbergen. Nachdem Mose gehört hat, was die Führungsgestalt Aaron über sich selbst und über die Umstände, die zur kulturellen Krise führten, zu sagen hat, wird ihm klar, dass die Lage wesentlich schlimmer ist, als er zu Beginn dachte. Er verurteilt die Führung Aarons in einer Sprache, die in ihrer Schärfe nicht ihresgleichen hat. Und Mose sah das Volk, dass es wild war. Denn Aaron hatte es wild werden lassen, Leshimzah, bei denen, die gegen sie aufstehen. Aaron ist nicht nur in seiner Schwäche und seiner Blindheit als Führungsgestalt enthüllt, sondern auch in seiner Unehrlichkeit und Ängstlichkeit als Mensch. Angesichts der Enthüllung des wahren Gesichts der Führungsgestalt zeigt sich, dass das Volk nicht nur gesündigt hat, sondern auch eine wild gewordene Masse ist. Die Führungsgestalt hat nicht nur den wilden Ausbruch nicht verhindert, sondern sie war es, die ihn geschaffen hat, auch wenn sie das vielleicht gar nicht beabsichtigt hat. In den beiden letzten Worten von Vers 25, Leshimzah bekamehem, versteckt der Verfasser eine weitere interessante Einsicht in der Geschichte von der Sünde des Kalbs. Nach der Auffassung des biblischen Verfassers, die an verschiedenen weiteren Stellen der Bibel zum Ausdruck kommt, besteht eine enge Verbindung zwischen der inneren Ethik innerhalb einer Gesellschaft und ihrer physischen Sicherheit. Eine Gesellschaft soll nach der Verwirklichung der Werte von Gerechtigkeit und Ehrlichkeit nicht nur aus Gründen abstrakter Ethik streben, sondern auch als Bedingung für ihr physisches Überleben und ihre Sicherheit in der Welt. Chemetz oder Chimza sind Ausdrücke für etwas Angstmachendes, Bedrohendes, Gefährliches. Die Bedeutung der Aussage, denn Aaron hatte es wild werden lassen, le Chimza bekamehem, ich habe es immer versucht so zu übersetzen, so dass dies zu einer Gefahr wurde in den Händen derer, die gegen sie aufstehen, ist also, dass Aaron dafür gesorgt hat, dass das Volk wild wurde und damit in die Hände derer, die gegen Israel aufstehen, also der Feinde Israels, eine gefährliche Waffe gegeben hat. Korruption und Gewalttat, die in einer Gesellschaft herrschen, geben denen, die gegen sie aufstehen, eine angstmachende und bedrohliche Waffe in die Hand. Ethische Unterlegenheit einer Gesellschaft schädigt ihre Überlebensfähigkeit auch im internationalen politischen und militärischen Raum. Auch die Vernichtungsprophetien der großen Propheten Israels, die Zornprophetien genannt werden, stellen eigentlich nur die unlösliche Verbindung zwischen Ethik und Sicherheit fest. So prophezeit zum Beispiel der Prophet Jesaja im ersten Kapitel seines Buches über Jerusalem und das Königreich Juda: Lernt Gutes zu tun, sucht das Recht, helft den Unterdrückten, schafft der Weise Recht und führt den Rechtsstreit der Witwe. Wenn ihr wollt und auf mich hört, werdet ihr das Gute des Landes essen. Aber wenn ihr euch weigert und euch auflehnt, werdet ihr vom Schwert gefressen werden. Denn sein Mund hat gesprochen. Ja, soweit Elia Leibowitsch. Kommentare dazu, Nachfragen? Brigitte? Du bist noch stumm geschaltet.
Sorry. Ja, ich finde das super spannend, was er daraus macht, wie er es versteht. Und die Parallelen in die Gegenwart, die sind ja unübersehbar. Also, dass man jetzt denken könnte, ja, Netanyahu könnte man jetzt als Aaron bezeichnen. Oder es würde sich auf jeden Fall anbieten.
Ja, ich meine, es ist immerhin schon 6 Jahre her, dass das Buch rausgekommen ist, aber es hat im Moment, deswegen habe ich es eben auch so lange zitiert, kam mir vor, dass es wirklich sehr in unsere momentane Situation passt.
Ja, und ich finde es auch deshalb nochmal sehr ergreifend sogar, weil vorher ja so lange in Exodus beschrieben wird, wie der Aaron als Priester ausgestattet wird und wie er geheiligt wird und was er alles zu tun hat. Und dann in dieser Situation erweist er sich als derjenige, der so weit davon entfernt ist, das einlösen zu können. Das ist also ein Riesengap, der sich da auftut.
Ja. Ja, da kommt jetzt auch gerade der Gedanke, also wird ja oft dann gefragt, will Gott dann überhaupt noch seine Wohnstätte haben? Eigentlich muss man auch die Frage haben, will Gott noch Aaron als seinen Priester haben? Wäre eigentlich auch die sehr naheliegende Frage nach dem, was hier passiert ist.
Ja.
Ja, Frau Dankowski?
Ja, zweifellos sehr, sehr anregend, dieser Text. Aber zwei Fragen hätte ich schon gleich mal spontan. Die erste, das fiel mir schon am Anfang auf, ich bin ja noch nicht so ganz d'accord mit dieser Beschreibung des priesterlichen Standes, also der prophetischen Intentionen, glaube ich, nach meinem Empfinden sind die sehr gut getroffen, aber ist es tatsächlich ausreichend zu sagen, dass der Priester die Funktion hat, sozusagen den Ausgleich im Volk herbeizuführen? Oder ob seine eigentliche Bestimmung nicht noch mal eine andere ist, eben als, ich sage jetzt mal, Mittler zwischen Gott und Volk oder Gott und Gläubigen oder Gott und Menschen. Und das Zweite ist vielleicht, um jetzt mal für Aaron doch eine Lanze zu brechen, es könnte es nicht sogar sein, dass in seiner, wenn wir ihn denn so personalisieren wollen, aber dass in seiner Art, sich zu verhalten, auch eine große Tragik liegt. Da kommt eine Unruhe im Volk auf, in der Masse also, und er versucht vielleicht, diese Unruhe zu kanalisieren, indem er dem Begehren des Volkes nachgibt. Und dann, und diese Wildheit entsteht zumindest nach meiner bisherigen Interpretation immer dadurch, dass ja dann im Rahmen dieses Festes es zu orgiastischen Zuständen kommt. Und dann ist kein Halten mehr. Wovon ich glaube, dass das nicht unbedingt in Aarons Interesse gelegen hat. Aber wenn da so bestimmte Kipppunkte überschritten werden, sage ich mal, dann ist die Masse sozusagen nicht mehr zu handeln. Und das wäre jetzt meine Lanze, da ist Aaron eben auch etwas entglitten.
Ja, es gibt also grundsätzlich sieht die rabbinische Tradition eigentlich Aaron durchaus auch eher positiv auch als eigentlich, er ist immer die versöhnende Gestalt, die versucht, Spannungen zu glätten und der schließlich unendlich eben ja auch der Priester sein wird, der die jeweilige Sühne schaffen soll. Also er, es ist ja nicht das Letzte, was wir von Aaron hören, sondern wir hören ja noch weiter von ihm. Und es gibt auch eben durchaus die Interpretation zu sagen, dass er eigentlich vielleicht auch Schlimmeres verhindern möchte. Und so ein Punkt, wo man es jetzt auch festmachen könnte, dass Aaron zwar diesen Altar baut, aber dann ja sagt, morgen soll ein Fest sein. Und vielleicht die Hoffnung, vielleicht wird bis dahin Mose zurückkommen, vielleicht wird irgendwas anderes passieren. Also sozusagen nochmal diese Nacht versucht zu kaufen, um nochmal das zurückzuhalten, geht dann schief, aber sozusagen, das war nicht das, was er wollte. Das spricht sicher einiges für, das auch so zu sehen. Aber er ist, ich denke, das kann man wohl schon von seinem Charakter her sagen, dass er anders als Mose ist, dass er eben nicht mit einer absoluten Wahrheit oder etwas Absolutem, was er verteidigen will, kommt, sondern versucht irgendwie mit der Situation klarzukommen, um Schlimmeres zu verhindern. Aber vielleicht wäre es effektiver zu gewesen, mit seiner ganzen Autorität und aufzustehen und zu sagen, also bisher haben euch Gott und Mose nicht enttäuscht, jetzt habt noch ein bisschen Geduld, auch die, das wird in Ordnung kommen. Also man könnte auch an andere Dinge denken. Und natürlich, also was hier grundsätzlich über die Gestalt des Priesters gesagt wird, ist, geht ja zurück auf den Text von Achata-Am, der natürlich kein Exeget war, sondern dem es in seinem Artikel wohl mehr darum ging, auch jetzt eben archetypische Führungsgestalten darzustellen, ohne dass jetzt alle Aufgaben, die in der Tora auch der Priester hat, zu bringen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass die Priester auch eine Aufgabe haben, nicht nur den Kult durchzuführen, sondern auch das Volk zu unterrichten. Sie, eigentlich sind es ursprünglich sie, die Aufgabe, die dann später die Rabbiner übernommen haben, dass sie das Volk in der Tora unterrichten sollen. Das gehört auch dazu. Aber ich glaube, was man grundsätzlich ja sagen kann, auch in biblischen Texten, die priesterliche Macht ist eigentlich immer auch dadurch, dass sie eben den Kult ausübt, sie ist immer eher eine bewahrende Macht. Das kann gut sein, das kann eben auch etwas sein, was sozusagen eine gewisse Kontinuität gibt. Aber es kann schwierig werden in Krisensituationen, wo man eben vielleicht was anderes tun muss und wo vielleicht ein Einspruch gefährdet wäre. Und das ist vielleicht so in dem Gedanke, dass Priester sind keine Revolutionäre im Normalfall, denn sie haben etwas, was sie verteidigen wollen, sei es um ihrer selbst willen, sei es aus einer ehrlichen Überzeugung, der Kult, und das muss bewahrt werden. Und von daher denke ich, so als grobe Zeichnung ist das schon etwas, was man so verwenden kann. Und es gibt natürlich auch, die Bibel kennt ja auch die Priester-Propheten. Also es gibt Jeremia, war auch ein Priester. Aber es ist nicht das. Er heißt ja, komm, er heißt schon im ersten Vers von Jeremia, dass er von den Priestern aus Anatot ist, aber er wird zum Propheten. Und wenn man dann auch sieht, wie eben auch aus dem Milieu der Priester jemand kommen kann, der in einer bestimmten Situation im Grunde genommen auch seine eigene Tätigkeit kritisieren muss und sagen muss, so wie die Situation im Moment ist, so wie ihr euch nicht ethisch verhaltet, macht der ganze Kult keinen Sinn mehr. Und vielleicht da auch die kritische Position ist, vielleicht müsste in bestimmten Situationen ein Priester wissen, zum Propheten zu werden. Das war auch eine Möglichkeit. Ja, ich glaube, wir waren noch einige Meldungen. Herr Schobes? Herr Schobes? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ich wollte sagen, ich war der Letzte von den dreien.
Okay, ich habe die Reihenfolge jetzt nicht im Kopf behalten.
Machen Sie mal ruhig, Herr Schober, ist nicht schlimm.
Also ich empfinde ja, dass Aaron hier in vielerlei Hinsicht total gescheitert ist. Und naja, in dem, was wir zuerst gehört haben, wird das ja so ein bisschen zurechtgebogen und hininterpretiert. Und das und ist es nicht so, dass Propheten berufen werden und die Priesterschaft wird vererbt? An der Stelle denke ich, das ist aber ein Geburtsfehler.
Könnte man sich dann auch fragen, warum hat sich Gott nicht jemand anders ausgesucht? Offensichtlich, wie er eben auch, es das heißt dann ja auch nach meinem Vers, er wird unter den Israeliten in ihrer Unreinheit wohnen. Also offensichtlich kann er auch mit nicht vollkommenen Priestern leben. Und vielleicht geht es auch nicht anders. In gewisser Weise macht es Aaron vielleicht auch sympathisch. Dass er, und in einer, das heißt auch, irgendwo heißt das auch, dass es eigentlich, ja, eigentlich wichtig ist, dass der Priester auch selber jemand ist, der eben weiß, was Sünden sind. Und von daher auch weiß, dass er erstmal für seine eigenen Sünden um Verzeihung bitten muss und die heilen muss, bevor er sich mit den Sünden anderer befassen kann, sozusagen. Ja, Anita.
Ja, was ich noch einen interessanten Gedanken finden würde, ist zu sagen, eigentlich ist das Problem entstanden, wenn Prophetie und Priestertum nicht mehr zusammen sind. Also durch die Abwesenheit des Mose entsteht so, oder wird deutlich, dass der Priester alleine auf verlorenem Posten ist, wenn er die prophetische Seite nicht hat. Und ich finde, eine ganz schöne Interpretation ist nicht auf meinen Mist gewachsen, von Willy Brunners. Im Hinblick auf die christliche Vorstellung, wir sehen es geht beim Priestertum, beim Allgemeinen ja darum, dass man die Propheten und Priester und Königswürde anzieht und dass das Problem der katholischen Kirche jetzt gerade ist, dass die Priester prophetenlos sind sozusagen und nur noch die Instanz bewahren wollen und die prophetische Seite verloren gegangen ist und das automatisch dazu führt, dass man nur noch die leere Hülle aufrecht erhält und dann es zu einem absoluten Stillstand kommt. Und ja, dann ist der Untergang sozusagen vorprogrammiert. Das finde ich auch jetzt vor der nächsten Synodalversammlung als ganz schönes Bild für die katholische Kirche, was mir da auch zu eingefallen ist.
Ja, und es ist wohl wirklich so, man will ja auch nicht den einen gegen den anderen ausspielen, sondern man braucht sie letztlich beide und den einen mehr, den anderen weniger in bestimmten Situationen. Aber es sind eben unterschiedliche Modelle und Mose war ja auch nicht bereit, alleine loszugehen. Also es gibt ja auch die Tradition, das sagt, dass Aaron und seine Söhne und nicht Mose das Priestertum bekommen haben. Das ist, weil Mose sich am Anfang geweigert hat, dass er nicht gehen wollte und ja schließlich nur zu Pharao geht, nachdem Gott ihm sagt, dann nimmst du halt deinen Bruder mit. Und dass er deswegen das Priestertum, das eigentlich er hätte haben sollen, verloren hat. Das, auch die Auslegung gibt es. Ja, vielleicht nutzen wir noch die letzten Minuten für die Tafeln, die Mose ja, die Tafeln, die mit Gottes Finger geschrieben sind, die Mose zerbricht. Und damit komme ich jetzt zum Vater Leibowitsch, zu Jeschajau. Und ich finde es immer wieder interessant, wie diese beiden Vater und Sohn, der eine orthodox, der andere nicht mehr orthodox, doch im Grunde genommen immer wieder dieselben Punkte haben, die auch in Bezug auf die israelische Gesellschaft wichtig sind, die sie in einer unterschiedlichen Sprache aber irgendwo auch sehr ähnlich bringen. Ja, Leibowitsch also zu unseren Tafeln. Wenn der Begriff Heiligkeit, von dem heute bis zum Überdruss gesprochen wird und der dabei auf menschliche Probleme, Interessen, Bedürfnisse oder Erfolge auf das Volk, das Land, den Staat etc. angewandt wird, wenn der Begriff Heiligkeit in der menschlichen Realität irgendeine Bedeutung hat, so gilt er sicher für die Tafeln, die das Werk Gottes sind und in die die Schrift Gottes eingemeißelt ist. Und Mose zerbricht sie, als er sieht, mit welchem Volk er es zu tun hat. Ich begnüge mich damit, die Worte eines der großen Israels der letzten Generationen wiederzugeben, die Worte von Rabbi Meir Simcha HaKohen von Dwinsk, der meinem Erkennen und Verständnis nach einer der wenigen war, die in den letzten Generationen eine echte und tiefe Philosophie des Glaubens entwickelt haben, unter all denen, die als Größen der Tora gelten. Hier seine Worte über das Zerbrechen der Tafeln durch Mose. Und in den eckigen Klammern sind die Kommentare von Leibowitz dazu. Denn die Tora und der Glaube sind das Wesentliche der jüdischen Religion. Und alles Heilige, das Land Israel, Jerusalem und der Tempel, ist nur Detail und Ableger der Tora und wurde durch die Heiligkeit der Tora geheiligt. Und daher unterscheiden sich die Angelegenheiten der Tora nicht nach Ort und Zeit. Und sie ist dieselbe im Land Israel und außerhalb des Landes. Denkt nicht, dass der Tempel und die Wohnstätte an sich heilig sind. Gott bewahre. Er, gepriesen sei er, weilt in seinen Kindern. Und wenn sie als Menschen den Bund gebrochen haben, wurde ihnen jede Heiligkeit genommen. Und sie sind wie profane Gefäße, Räuber kamen und entweihten sie. Mehr noch, die Tafeln, die Schrift Gottes, sind ebenfalls nicht an sich heilig, nur für euch, wenn ihr sie, das heißt das auf ihnen Geschriebene, aufrechterhaltet. Und als die Braut unter dem Trauhimmel hurte, ein scharfer Ausdruck des Midrasch, der das Herstellen des Kalbs nahe am Berg Sinai bezeichnet, galten sie, die Tafeln, als Tonscherben. Und in ihnen ist keine Heiligkeit an sich, nur für euch, die ihr sie einhaltet. Schlussendlich, diese Worte sollten heute in deutlicher Schrift vor unseren Augen geschrieben werden. Es gibt nichts Heiliges in der Welt. Nur er, gepriesen sei sein Name, ist heilig. Denn es gibt im Geschaffenen keine Heiligkeit an sich, nur hinsichtlich des Haltens der Tora nach seinem, gepriesen sei er, Willen. Und alles Heilige bezieht sich auf die Anordnungen, die der Schöpfer erlassen hat, ihm zu dienen. Ja, soweit Leibowitz zur Frage der Heiligkeit. Ein Thema, das eben auch in vielen religiösen Kreisen heute sehr wichtig ist und ja, das irgendwo auch versucht, die Proportionen zurechtzurücken, könnte man sagen. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Brigitte?
Ja, ich finde, das macht noch mal deutlich, was auch das Wesentliche im Judentum ist, dass es nämlich die Tora immer mit dem Tun verbunden ist und dass nicht etwas an sich in diesem Falle heilig ist, sondern dass es immer sich verwirklichen muss im Tun.
Ja, es ist auch das, was wir dann ja noch in den Wochenabschnitten im Buch Levitikus sehen werden. Da kommt ja das sogenannte Heiligkeitsgesetz dann, wo es immer heißt, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und da betont Leibowitz immer mit Recht, denke ich, Gott ist wesentlich heilig. Der Mensch ist dazu aufgerufen, möglichst heilig zu werden, indem er die Tora hält. Und sagt Leibowitz, es ist immer ganz wichtig zu sagen, es ist ein Potenzial, das wir entwickeln sollen. Es ist nichts, was uns sozusagen mit der Geburt mitgegeben ist. Und man darf sich sozusagen nicht auf seine wesenhafte Heiligkeit berufen und sich verhalten, wie man will, sondern die Heiligkeit ist etwas, ein Ziel, das man anstreben muss, nie voll erreichen kann, aber man muss es halt versuchen und es ist letztlich die ethische Frage, eben die Tora einzuhalten. Frau Fricke? Sie sind noch stumm geschaltet.
Sorry, in der Bibel steht ja auch einfach heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Also so kenne ich das. Und wenn das dreimal da steht, dann kriegt das jedes Mal eine Gewichtung. Also wird wichtiger, sodass kein Gegenstand im Grunde damit zu belegen ist, sondern nur Gott selbst. So würde ich das interpretieren.
Ja, das ist die große Vision, die Jesaja hat. Etwas, wo er im irdischen Tempel ist, aber letztlich das Tor zum himmlischen Tempel aufgestoßen wird und ihr dieses dreimal heilig der Engel hört. Und das ist vielleicht eben zu Gott, kann man sagen, heilig. Er ist wirklich absolut heilig in seinem Wesen. Und dann ja auch sofort auch die Angst Jesajas, wo er bei dir angesichts dieses Anblicks sagt: Weh mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und denkt im Grunde genommen, er kann diese Szene nicht überleben, weil er hier in etwas Heiliges gekommen ist, was ihn um vieles übersteigt. Ja.
Danke.
Herr Schad?
Entschuldigung. Wir sitzen nebeneinander, deswegen kommt die Rückkopplung jetzt. Mich hat diese Aussage der Heiligkeit erinnert an die, als Christ an die Bergpredigt, wo die Aufforderung, wo alles am Ende schließt mit der Aufforderung, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also in dem Sinne würde ich heilig und vollkommen ähnlich oder sinnverwandt sehen.
Ja, das macht durchaus Sinn. Ja. Ja, dann würden wir uns von dieser theologischen Frage der Heiligkeit der Tafeln zu der ganz praktischen Frage bewegen. Was hat denn Mose überhaupt mit den Tafeln gemacht, als er jetzt mit den zweiten Tafeln runterkam? Wir haben ja noch gar keine, die Wohnstätte ist ja noch nicht gebaut. Er kommt im Grunde genommen ja jetzt mit den zweiten Tafeln, der Unterschied zwischen den ersten und zweiten Tafeln ist, die ersten Tafeln sind im Himmel entstanden und die hat er von Gott bekommen und das sind die Tafeln, die er zerbrochen hat. Und der zweite Versuch ist, dass er selber Tafeln herstellen muss, die er auf den Berg hinaufbringt und da dann Gott ja nochmal mit seinem Finger selber den Text wieder schreibt, aber es sind Tafeln, die Mose machen musste. Und mit denen kommt er jetzt also vom Sinai. Und wir haben jetzt hier den Text von Chiskuni zu Exodus 34, 29. Und die zwei Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg stieg. Und der weitere Vers sagt eigentlich nicht, was Mose jetzt mit den Tafeln tut. Und so schreibt Chiskuni, hier fehlt das Machen der Lade, die Mose machte. Und die Schrift erklärt es im Wochenabschnitt Ekev in Deuteronomium. Und in dieser Lade waren sie bis zum ersten Nissan, als die Wohnstätte und all ihre Geräte gesalbt wurden und sie in die Lade getan wurden, die Bezalel gemacht hatte. Das heißt, wir haben ja im Buch Deuteronomium, kommen ja viele Geschichten der Bibel, die vorher in der Tora geschehen waren, die nochmal rekapituliert werden. Und in dem Fall hat der Bericht vom Deuteronomium noch ein weiteres Detail, was wir im Exodus nicht haben, dass es nämlich heißt, dass Mose von Gott zunächst mal den Befehl bekommt, eine Lade aus Holz zu machen, in der eben jetzt erstmal aktuell die Tafeln reintun soll, weil es die Wohnstätte mit ihrer eigentlichen Lade ja noch gar nicht gibt. Und erst als die eingeweiht wird, das haben wir dann in den nächsten beiden Abschnitten am ersten Nissan, kommen die Tafeln da rein. Und um das ein bisschen klarer zu machen, welche Traditionen es auch im Judentum dazu gibt, habe ich jetzt von die Erklärung von Ramban eben zu dem parallelen Text in Deuteronomium 10 genommen, wo es eben heißt, mach dir eine Lade aus Holz. haben wir mal wieder Ramban in Diskussion mit Rashi. Rashi schrieb, das ist nicht die Lade, die Bezalel gemacht hat, denn sie haben sich mit der Wohnstätte erst nach dem Versöhnungstag befasst. Das ist nämlich dann die Tradition, dass nach 3 mal 40 Tagen auf dem Sinai kommen wir auf den 10. Tischrei, was der Versöhnungstag ist. Und das ist dann eigentlich der Tag, wo wirklich die endgültige Versöhnung auch für das goldene Kalb gebracht wird und Mose eben mit dem zweiten Paar der Tafeln kommt. Also, denn sie haben sich mit der Wohnstätte erst nach dem Versöhnungstag befasst, denn bei seinem Herabsteigen vom Berg ordnete er ihnen die Herstellung der Wohnstätte an, also erst am Versöhnungstag. Und Bezalel machte die Wohnstätte und danach die Lade und die Geräte. Also muss dies eine andere Lade sein. Und sie war es, die mit ihnen zum Krieg auszog. Und die Bezalel gemacht hatte, zog nicht in den Krieg aus. Außer in den Tagen Elis. Und dafür wurden sie bestraft und sie wurde geraubt. Das ist der Raub der Lade durch die Philister. Soweit Rashi. Und dies ist Agada, also Auslegung, die nicht halachisch verpflichtend ist, die er im Midrash Tanchuma fand. Und man muss fragen, was blieb in dieser Lade, nachdem er die Tafeln herausgenommen und sie in die Lade, die Bezalel gemacht hatte, gelegt hatte? Und warum zog sie mit ihnen in den Krieg? Manche sagen, dass die zerbrochenen Tafeln, also die ersten Tafeln, dort waren. Und so ist es auch in der Agada. Aber das ist eine Einzelmeinung. Denn wir lernen im Traktat Shkalim, Rabbi Yehuda lehrte im Namen Rabbi Ilais, zwei Laden hatte Israel in der Wüste. In der einen lagen die zerbrochenen Tafeln und die Rabbanan, das heißt die Mehrheit der Rabbiner, sagen, eine Lade war es. Und einmal zog sie aus in der Zeit Elis und wurde geraubt. Und die Meinung unserer Rabbiner im ganzen Talmud ist nicht so, sondern die Tafeln und die zerbrochenen Tafeln liegen in der Lade. Und wo hätte auch diese Lade mit den ersten Tafeln in der ganzen Wüstenzeit stehen sollen? Denn in der Wohnstätte im Allerheiligsten hinter dem Vorhang waren nicht zwei Laden. Und auch Salomo brachte in das Allerheiligste des Tempels nur eine Lade. Vielmehr wurde diese Lade des Mose, als die Lade Bezalels gemacht worden war, beiseite gelegt, wie man es mit heiligen Gegenständen macht. Also da haben wir die konkrete Frage, was ist mit den Tafeln passiert, als es noch gar kein Gefäß für sie gab. Und auf die Weise kommen wir zu den zwei Laden. Aber ich denke, der interessante Gedanke ist eben auch, dass beide Tafeln, sowohl die ersten, die Mose zerbrochen hat, als auch die zweiten, in der Lade liegen. Und vielleicht auch gerade eben, weil die zerbrochenen auch da drin liegen, aber auch eine Erinnerung an diesen Bruch eben bleibt. Das auch ein so entscheidendes Ereignis war, dass man es nicht beiseite rauben tun konnte, sondern mit den zerbrochenen Tafeln auch diese Geschichte in Erinnerung gehalten werden sollte. Und sowohl der gebrochene als der neu geschlossene Bund damit im Grunde genommen zum Ausdruck kommen. Und dazu noch Fragen, Anmerkungen? Ja, Herr Müller-Mara. Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, ja, jetzt. Ja, die Sache mit der Lade wird noch komplizierter, weil in einer der letzten Wochen Parascha wurde geschrieben, dass also die Lade keine physische Dimension hatte. Das heißt also, man hat genau nach den Zahlen, wie die Mishkan gebaut wurde, hat man die Lade reingesetzt und es war gar kein Platz für sie da. Das heißt also, die Lade konnte körperlich nicht in dem Allerheiligsten stehen.
Ja, da gibt es eine Diskussion darüber, dass das mit den Maßen nicht auskommt und ob zumindest die Stäbe, die in ihr gestanden haben, ob die nicht herausgeragt haben, ja, in das Heiligste. Ja, da sind auch noch Probleme mit da. Was auch nochmal heißt, dass es eigentlich in der Beschreibung der Wohnstätte nicht um Ingenieursanweisungen, sondern offensichtlich um andere Dinge geht.
Ja, und in dem Zusammenhang könnte man noch erwähnen, dass also auf der Lade, auf den Tafeln die 10 Gebote standen. 10 Gebote. Ja. Wenn wir ein Gesetz schreiben, schreiben wir immer, wenn du das tust, dann. Das heißt also, unsere Gesetzgebung richtet sich als Schlüsselwort auf die Strafe. Auf den 10 Geboten gibt es aber keine Strafe. Es gibt nur die Gebote. Das heißt also, daher wird abgeleitet, dass Gott eventuell, ich mache ein Fragezeichen, dass Gott eventuell nicht straft im Alten Testament.
Wäre ein interessanter Gedanke. Man kann natürlich dann in anderen Texten der Tora die Gebote, die in den 10 Geboten enthalten sind, auch noch in anderen Formulierungen die Ja-Strafe hinzufügen, finden. Das ist auch so verglichen worden in der Tradition, aber es bleibt die Frage, warum gibt es eben diese und auch die entscheidende Formulierung, ja, die wirklich keine Sanktionen ausdrücklich hat. Ja. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht jetzt auch noch ganz kurz, auch wenn wir schon ein bisschen über die Zeit sind, wenn er auch Lust hat, die 13 Eigenschaften des Erbarmens nach Exodus 34, 6 bis 7. Eigentlich war das ein Thema, das ich viel mehr ausweiten wollte, aber dann kam ja Ilja Lebovic dazwischen und von daher sind die etwas kurz geraten. Das ist nämlich die Selbstvorstellung Gottes, die auch wirklich in der jüdischen liturgischen Tradition ganz stark verwertet wird, besonders in der Yom Kippur-Liturgie. Und ich lese zunächst mal den Text aus dem Traktat Rosh Hashanah, aus dem babylonischen Talmud vor, wo auf unseren Text eingegangen wird. Der Herr zog an ihm vorüber, indem er rief. Rabbi Jochanan sagte, wäre es nicht ein geschriebener Schriftvers, so dürfte man es gar nicht sagen. Dies lehrt nämlich, dass der Heilige, gepriesen sei er, sich wie ein Vorbeter in den Gebetsmantel hüllte und Mose die Gebetsordnung zeigte, indem er zu ihm sprach, so oft die Kinder Israel sündigen werden, mögen sie vor mir nach dieser Ordnung verfahren und ich vergebe ihnen. Jetzt kommen die Erklärungen für die ersten Worte, also zweimal der Gottesname, dass er zweimal genannt wird, wird jetzt so erklärt, ich bin gnädig, bevor der Mensch sündigt und ich bin es, nachdem er gesündigt und Buße getan hat. Ein barmherziger und gnädiger Gott, Rabbi Yehuda sagte, es ist ein geschlossenes Bündnis, dass die 13 Eigenschaften Gottes nicht erfolglos bleiben. Denn es heißt, siehe, ich schließe ein Bündnis. Und darauf baut dann wirklich ein ganz wichtiger Teil eben gerade in der Yom Kippur-Liturgie auf, wo dieser Text mehrmals wiederholt wird, mit anderen liturgischen Dichtungen noch umgeben wird. Das gehört zu den Höhepunkten im Gottesdienst, ist auch ein Teil des Gebetes, den man nur in einer Gemeinschaft, nicht als Einzelne, beten kann. Und wirklich sozusagen, hier hat uns Gott gesagt, wie man Verzeihung erlangen kann. Und ich habe hier die Zahlen sozusagen, wie diese 13 Eigenschaften gezählt werden, gebracht. Und das bricht natürlich in der Mitte ab. Und es zeigt auch, wie die Liturgie sich erlaubt, Dinge in eine positivere Richtung zu leiten. Denn eigentlich würde der Vers ja weitergehen und er reinigt keineswegs. Und danach kommen auch Strafandrohungen. Und das wird weggelassen. Man sagt also, sozusagen im biblischen Text haben wir alle Seiten Gottes und haben auch die schweren Seiten. Aber im Gebet haben wir das Recht, Gott mehr in seine barmherzige Richtung zu drängen und diese Aspekte zu betonen. Das wird auch im Talmud-Traktat Brachot über die, die Gebetstexte, wird das auch mal an einer Stelle gesagt, wo erklärt wird, warum man einen Text nicht wörtlich aus der Bibel übernommen hat, sondern etwas abgeändert hat. Also jetzt zu sagen, also wir beten eigentlich ja auch, um das Erbarmen Gottes zu erlangen. Und darum haben wir das Recht sozusagen, Gott in diese Richtung zu drängen und nicht in die Richtung seiner richtenden Eigenschaft. Und das passt vielleicht aber zu dem, was ich am Anfang erwähnt hatte, wie eben als Gott schon so zornig ist über das Kalb und aber dann doch zu Mose sagt, lass mich doch bitte, dass mein Zorn entbrenne. Und Mose aus dem Bitte versteht, eigentlich Gott sagt mir Gott selber, bring mich dazu, dass mein Zorn nicht entbrennt. Tu irgendwas, das mich auffällt. Also irgendwo Gott selber von sich aus sagt, ich habe sowohl meine barmherzige als auch meine zornige Seite und eigentlich will ich in meine barmherzige Seite gedrängt werden. Das ist also das, wo ein großer Teil der Liturgie dann auch aufbaut. Ja, sind dazu noch Nachfragen, Überlegungen? Ansonsten versuchen wir vielleicht, wenn wir den Text zu Yom Kippur haben, noch ein bisschen darauf zurückzukommen. Ja, Herr Schobes noch.
Ich wollte nach den 13 genannten Eigenschaften fragen. Wo finde ich die?
Die sind in dem Vers Exodus 34, 6 bis 7, wo Gott dem Mose eben den Gefallen tut, sich vor ihm zu offenbaren. Und ich habe das jetzt eben so übersetzt, dass man das wirklich als 13 einzelne Worte lesen kann. Und wenn Sie den Vers eben zu Ende lesen, dann sehen Sie, dass nach den 13 Eigenschaften des Erbarmens eben auch die gerichtlichen Seite kommt. Aber das baut auf und im Hebräischen ist das wirklich die wörtliche Rezitierung des ersten Teils dieser Verse. In der Übersetzung ist es etwas schwieriger, denn wenn es hier nämlich heißt, der Vergehen, Schuld und Sünde trägt, Also im Hebräischen kommt das Tragen als erstes. Und dann kann man sozusagen, er trägt Vergehen, also er trägt in dem Sinne, er nimmt sie weg, er trägt sie für sich selber, er trägt Schuld und er trägt Sünde. Gerade weil die hebräische Sprache knapper ist, ist das da einfacher nachzuvollziehen.
Vielen Dank, hätte ich wissen können.
Ja, das ist also wirklich, dieser Begriff, die 13 Eigenschaften Gottes, ist also wirklich ein Fachbegriff für diese Texte und für diese Verse und von daher ganz wichtig. Ja, Herr Müller, war noch
Ich
eine?
möchte ganz kurz, aber gerade in unserem Text hier mit Moses und dem goldenen Kalb, da sagt laut Text Gott ja wörtlich, nachdem Moses gebeten hat, hier, dann nimm mich aus dem Buch des Lebens raus, wenn du nicht vergeben kannst, dann heißt es wörtlich, aber Gott vergibt nicht oder hat nicht vergeben.
Ja, die Möglichkeit besteht
Das
immer. Aber
steht.
die kann man muss diese Spannung aushalten. Man bittet Gott zu verzeihen, aber man kann ihn natürlich nicht zwingen. Es geht. Und es ist ja, wir sehen ja auch hier, wir hatten ja vorhin schon die 3000 Toten und also
Ja.
so ganz einfach geht das nicht.
Ja, ja.
Aber
Also da
und man
stolpert
kann
man
natürlich auch
drüber.
sagen, vielleicht macht auch Gott einen Prozess durch, dass er am Anfang erstmal sagt, nein, ich vergebe nicht und so langsam im Dialog und in den Bemühen des Mose kommt er vielleicht doch zu einer etwas anderen Sicht. Und zumindest diese Chance, ich meine, das ist letztlich auch, steht letztlich auch in all den Gebeten um Verzeihung, steht ja letztlich auch unsere Hoffnung, dass man Gottes Meinung vielleicht auch ändern kann. Und das ist eigentlich auch die große, ja, der Prozess, der liturgisch gesehen von Rosh Hashanah, vom Neujahr am 1., 2. Tischrei bis zu Yom Kippur am 10. Tischrei gemacht wird, die 10 Tage der Umkehr, wo es eben auch heißt, an Rosh Hashanah entscheidet Gott, wer wie verurteilt wird. Und dann haben wir noch 10 Tage Zeit, das Urteil zu ändern. Und es wird erst besiegelt an Yom Kippur und bis dahin hat man Zeit zu versuchen, Gott umzustimmen. Durch Umkehr, durch Gebete. Und man kann nur hoffen, dass es klappt.
Das ist natürlich ein heikles Thema, weil dann kommt sofort die Frage, kann oder muss oder sollte Gott sich ändern?
Ja, das ist ein großes Thema,
Ja.
aber ich persönlich bin eigentlich dafür, dass ja, muss ich sagen. Es kann natürlich auch schief gehen oder in die falsche Richtung gehen. Aber ich glaube, so ein dynamischer Gott, der ja eben auch in Dialog tritt und eben auch, und also man kann es auch unterstützen, gerade zu unserem Thema des Verzeihens. Es gibt ja viele Bibelverse, wo es heißt, wenn ihr zu mir umkehrt, kehre ich wieder zu euch um. Also, dass eigentlich Gott selber sagt, ich bin bereit, mein Verhalten euch gegenüber zu ändern, wenn ihr mein Verhalten mir gegenüber
Ja.
ändert. Also man kann eine Menge an biblischen Texten finden, wo sowas ist. Ich denke, so dieser Gedanke von einem unveränderlichen Gott ist vielleicht wirklich eher was durch bestimmte philosophische Gedanken gekommen sind und gar nicht mal so stark in dem biblischen Gottesbild dran ist.
Interessantes Thema.
Ja, da könnte man unendlich natürlich, es gibt schon Dinge, ja, wo man einfach merkt, da kommen wir in philosophische Weiten, die man natürlich in so einer kurzen Zeit nicht abhandeln kann, aber vielleicht zumindest ein paar neue Gedankenanstöße dafür, das ist ja auch was. Und darum lesen wir ja auch jedes Jahr immer wieder neu die Tora. Ob Sie das weitermachen werden, ist Ihre Sache, aber ich merke jedenfalls immer, dass ich jedes Jahr wieder was Neues entdecke. Ja, nächstes Mal haben wir auch wieder 2 Abschnitte, was diesmal nicht daran liegt, dass wir eine Sitzung ausfallen lassen. Sondern wenn ein jüdisches Jahr kein Schaltjahr ist, gibt es einige Abschnitte, die immer doppelt, wo dann einige Schabbate, wo ein doppelter Abschnitt gelesen wird. Und der folgende ist dann ein solcher Abschnitt und damit kommen wir dann auch schon an das Ende des Buches Exodus. Also von daher 2 Abschnitte, die aber auch in der Synagoge als einer dann gelesen werden. Ja, so viel und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Tausend Dank.
Tschüss.
Herzlichen Dank. Schönen Abend.
Kultur.
Gut. das gar nicht. Warten das hier, ich kann es gar nicht machen.